Presserich da den Berg runtergeht, Hardcore. Was ist Hardcore? Darüber wollen wir ein bisschen reden heute. Was bedeutet Hardcore für dich? Woran denkst du, wenn du das Wort hörst? Redet mal einfach mit den Nachbarn, fragt ihn und deinen Nachbarn mal, was bedeutet für dich Hardcore? Kannst du überhaupt ein Bild darüber machen? Vielleicht war das erste Mal, wo du das Wort gehört hast, Hardcore, was ist denn das? Also ich kenne das normalerweise in so einem negativen Sinn und so weiter, bla bla bla. Redet einfach mal darüber. 30 Sekunden. Okay, Hardcore. Ich wollte auch was Hardcore anziehen, aber ich bin da nicht so ein Hardcore-Mensch. Und da war ich gestern beim Connection, hab da geholfen, die Kleider sortieren. Und Rico, ist das deine? Ist das deine? Nee, nicht. Aber naja, wir lassen's mal. Okay, wenn die das in Amerika sehen, du, das geht doch nicht so gut über. Hardcore, ja, was fällt euch dazu ein, Hardcore? Könnt ihr einfach mal so zwei, drei Leute einfach mal aufstehen oder Hand heben oder einfach laut mal sagen, Hardcore, was fällt euch dazu ein? Kompromisslos. Sonst noch jemand? Ein Bild, was für ein Bild habt ihr? Nicht nur auf Adjektive, aber vielleicht ein Mensch. Ja. Ja, okay. Okay, gut. Sonst noch jemand? Ja, Hardcore, als wir so ein bisschen darüber sprachen mit dem Higher Ground Team, da hat eine gesagt, ja, Hardcore, da fallen mir so die Jugendlichen ein bei uns in der Schule, die so Drogen nehmen, ne, und vielleicht Skaterpunks und so, ne, und am Wochenende trinken, bis es nicht mehr geht und so weiter und so weiter. Ne? Und ja, da denkt man vielleicht Hardcore an, so Hell's Angels, so in Leder und in auf ihren Feuerstühlen oder wie man die nennt, ne? Motorcycle und Mofa, ne? Und durch Kantern brausen, ne? Und die Umgebung unsicher machen und so. Da denkt man an Hardcore oder so. Und ja, da hat man so verschiedene Bilder, ne, die am Kopf sind. Aber ich denke auch an Hardcore, einfach, ja, die alles geben, hundertprozentig alles geben. Ob es jetzt positiv oder negativ ist. Ich denke auch an Chill Music vielleicht. Ich wollte Sie eigentlich vorher fragen, wie lange Sie jeden Tag Ihre Geige probt, also übt, bis sie hier vorne steht oder ein Konzert gibt oder so. Habe ich Susi Hagen vorhin gesehen? Ist sie hier im Hause? Hallo, ja, ich weiß auch nicht. Wie lange probst du, übst du, hast du für deine Prüfung geübt? Ja, das ist eine gute Zahl. Ja, also stundenlang. Ne, wird da geprobt, bis man das richtig hinkriegt. Ne? Und also es muss nicht immer negativ sein, es kann auch was Positives sein, aber es kann auch sein, etwas, was einem total das Leben, ja, das involviert und nur daran denkt. Ne? Und jetzt machen wir ein bisschen Englischkunde mit dem PowerPoint. Ich erzähle mal ganz kurz, wie ich darauf gekommen bin überhaupt. Auf das Wort Hardcore und das im Zusammenhang mit der Bibel, mit, was es heißt, Jesus zu folgen. Und da habe ich einfach mal gegoogelt, wie wir das alle tun.
Und da war ich in so einem Wörterbuch, Englisches, ich konnte dann nirgendwo was finden im Deutschen. Und weil das Wort wurde benutzt im Zusammenhang mit der Gemeinde und mit Christen. Da hat einer so seine Gemeinde beschrieben und hat gesagt, ja, manche sind nicht gläubig, aber manche sind hardcore. Ja, und da habe ich gedacht, Mensch, das ist eigentlich vielleicht ein gutes Wort. Ich guck mal, was das bedeutet. Auf Englisch hieß es unswervingly committed, uncompromising, dedicated. Also müsst ihr mir nicht nachsagen. Wir gucken uns das mal genauer an, was das genau bedeutet. Unswervingly, jemanden unerschütterlich oder unbeirrbar treu sein, unbeirrbar seinen Weg gehen. Der lässt sich davon nicht abhalten, den Weg zu gehen. Okay, kompromisslos, der geht seinen Weg nach. Committed, was heißt committed? Man muss sich voll und ganz für die Sache einsetzen, total engagiert. Zum Beispiel, Commitment kann auch, das Wort Commitment selbst bedeutet vielleicht Verpflichtungen. Zum Beispiel seinen familiären Verpflichtungen nachgehen, als Vater, als Mutter. Ne, dass man ja dazu sieht, dass es was Warmes zu essen gibt, dass das Haus in Ordnung ist, dass man Geld verdient, dass man das Brot verdient. Oder zum Beispiel, der Trainer verlangt von seiner Mannschaft 100%igen Einsatz. Kann man auch so benutzen, dieses Wort Commitment. Der Trainer verlangt, dass man im Training ist. Ich war da mal so ein Assistent. Und das ärgerte das immer den Trainer, wenn so die Jugendlichen nicht kamen. Ne? Ob es jetzt schönes Wetter war oder es geregnet hat, man hat keinen Bock, keine Lust. Und da kam man einfach nicht ins Training. Dann das Wort uncompromising. Ne? Kompromisslos, das ist ganz einfach. Oder dedicated. Wenn man dedicated ist, dann ist man hingebungsvoll, ist man treu. Wieder engagiert. Ja, wie sieht Hardcore aus? Wenn man so engagiert ist, hingebungsvoll ist, hundertprozentig bei der Sache ist, eingesetzt ist, verpflichtet ist. Wie sieht sowas aus? Wenn man so hardcore ist, so ein Fan ist, so fanatisch ist, radikal, knallhart, hingebungsvoll, hundertprozentige Leidenschaft. Wie sieht das im Alltag aus? Gucken wir bei uns mal ein Bild an, das ich mir so vorstelle. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Fußballfan ist, wie sieht das aus? Wenn jemand ein Fußballfan ist und ich stelle mir vor, das ist nicht einer, der so vor dem Fernseher sitzt und sich das Spiel anschaut. Nein, er ist voll dabei. Ich kann mir vorstellen, wenn man jetzt, Freiburg hat ein Heimspiel und dann geht durch die Innenstadt, dann wird man wohl erkennen, wer ein Fan ist und nicht ein Fan ist. Ne? Woran würde man das erkennen? Hat eine Mütze, hat einen Schal oder 10 Schale, ne? Und hat da so Warpaint, hat so die Farben, ne? Wahrscheinlich auch ein Bier leider oder 2, ne? Dabei, aber es macht ihn nichts aus, so auszusehen. Er ist stolz. Er zeigt seine Farben. Er bekennt sich zu SC Freiburg. Ne? Er hat eine Karte, eine Dauerkarte oder Jahressaisonkarte, ne? Aber nicht nur das. Er ist irgendein, wie sagt man da, so ein Fanclub dabei. Ne? Zahlt vielleicht, weiß ich, zahlt man dafür was? 100 Euro im Jahr oder sonstiges? Ne? Und man ist im Fanblock dabei, ne? Man kennt alle Lieder, die da so gesungen werden. Man hat so seine Kumpels und so, ne, die da alle mitmachen. Aber nicht nur bei Heimspielen, bei Auswärtsspielen sind die dabei. Die nehmen sich frei, die geben Geld aus, die fahren mit dem Zug, Hotelfleisch, ich weiß auch nicht. Ich denke manchmal, zum Beispiel bei so einem Auswärtsspiel, jetzt sagen wir mal von der Nationalmannschaft oder von Bayern oder sonstigen jemand, wenn die da irgendwie, was weiß ich wo, spielen, in Kasachstan oder sonst wie, ne? Und dann tatsächlich im Fanblock minus 30 Grad, da sitzen so 100 Fans da in ihrem Block. Also wie die da hingekommen sind, im Flugzeug zahlen und ja wieder Hotel und Essen und so weiter und so weiter. Die sind voll dabei, die sind Hardcore-Fans. Sie sind dabei, wenn sie verlieren, wenn sie gewinnen. Die reden vorher drüber, nachher drüber, sind down wahrscheinlich für eine Woche, wenn Schalke jetzt gegen Dortmund verloren hat, wenn man Schalke-Fan ist oder so, ne? Und für mich ist das wirklich ein Hardcore-Fan, der alles gibt von Zeit und Geld und was nicht alles. Das ist ihm wichtig. Das ist vielleicht für ihn das Wichtigste im Leben. Er spart, dass er sich das alles zahlen kann. Aber es ist nicht nur so im Fußball so. Was haben wir denn da noch? Ja, American Football. Also das sind wahrscheinlich die verrücktesten Fans, wahrscheinlich in der ganzen Welt. Also die sehen nicht alle so aus, okay? Das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Die sind alle nicht so verrückt. Aber das gibt's auch. American Football, da zeigt man auch seine Farben. Ist genau dasselbe. Vom Geld ausgeben, Zeit her und ja. Aber wisst ihr was? Es ist nicht nur so im Sport. Es gibt auch Hardcore-Fans in der Literatur. In meiner Zeit war es, darf ich das sagen, Karl May, obwohl ich nicht sehr gerne gelesen habe, aber der hat doch auch so 100 Bücher geschrieben und hat mal alle gelesen und so weiter und so weiter. Und es ist so mit Harry Potter-Fans. Wie viele Bücher gibt's denn da überhaupt? Weiß das jemand? Ich weiß auch nicht. Ein Haufen, ne? Und das sieht man dann im Fernsehen, sagen sie immer wieder, wenn das nächste Buch rauskommt, dann schlafen die schon eine Woche vorher draußen vor dem Bücherladen, weil sie die Ersten sein wollen, die das Buch haben. Jetzt habe ich sogar gelesen, als ich das mal gegoogelt habe, so die Bilder, da gab es da so Mädels, die haben sich sogar, glaube ich, ein Apartment oder sonst was gemietet, das in der Nähe vom Bücherladen war, sodass sie gleich 8 Uhr morgens dort sein konnten, um sich das Buch zu kaufen. Und die haben sich freigenommen, ich weiß jetzt nicht, wie alt die waren, sobald sie das Buch gekauft haben, haben sie dann das Buch von vorne bis hinten durchgelesen. Sie haben sich 8-10 Stunden freigenommen, sodass sie das Buch gleich lesen konnten. Ja? Also das sind, sagen wir mal, Hardcore-Harry-Potter-Fans, sogar jemand, oder da machten schon einige Bilder im Google, die, wo sie sich das tätowieren lassen haben, ne, weil sie wirklich so Hardcore sind. Jetzt war ja jemand auch Hardcore gestern im Wetten, das, habt ihr das gesehen? Da waren diese Schüler, ich weiß nicht, das waren Geschwister, 12, 14 Jahre alt, und dann wurde ihnen ein Satz vorgelesen, und ich weiß jetzt nicht, wie viele Seiten, jetzt weiß ich nicht, wo das hier ist, aber und wie viele Seiten, aber haben sie gesagt, wie viele Tausende von Sätzen, aber die konnten, also ihnen wurde ein Satz vorgelesen und die konnten genau wissen, die wussten genau, auf welcher Seite dieser Satz war. So genau kannten sie das Buch. Jetzt weiß ich nicht, wo ich das habe, aber also das ist schon knallhart, ne? Also da muss man sich schon wirklich das Buch lieben und immer, ich nehme an, entweder immer wieder gelesen oder die haben halt so ein Photographic Memory, also so ein technisches, fotografisches Gedächtnis, wo die dann sich das merken können. Und die haben dann auch ihr Ziel erreicht, also sie haben ja irgendwie gewonnen. Es gibt auch persönliche Sachen, wo man manchmal auch Hardcore sein muss. Ich bin ganz ehrlich, ich kämpfe mit meinem Gewicht. Normalerweise verliere ich gegen Schokolade und Popcorn und Cola und so weiter. Aber immer wieder versuche ich es, einmal das Gewicht abzunehmen und einmal einfach gesundheitlich Form zu sein. Also dass ich gesund bin, dass ich Energie habe. Und für mich abzunehmen heißt, dass ich Hardcore sein muss. Ich muss ins Fitnessstudio, ich muss radikal sein, von keine Schokolade essen. Ich habe jetzt seit einigen Wochen keine Cola mehr getrunken, keine Schokolade. Versucht abends, nach dem Abendessen nicht mehr nochmal Brezeln zu essen oder sonstiges. Und man kann entweder damit rumspielen und sagen, ja, ich möchte gern, ich würde gern und so weiter und so weiter. Aber manchmal bedeutet es einfach, dass man Hardcore sein muss. Da muss man schon konsequent sein, auch wenn es nicht unbedingt Spaß macht. Ich stehe früher auf, um mich abzustrampeln auf so eine Elliptical-Maschine, um ja, so 20, 30, 40 Minuten mich da abzustrampeln und höre eine Predigt auf meinem MP3 zur gleichen Zeit. Also das ist schon keine schlechte Kombination. Aber das ist nicht eine Sache von einer Woche oder zwei Wochen. Da muss ich konsequent sein. Da muss ich mich total dafür hingeben, um Resultate zu sehen. Da muss ich schon eine Entscheidung machen, esse ich das oder esse ich das nicht? Stehe ich auf oder stehe ich nicht auf? Was bedeutet es für uns, ein Hardcore-Christ zu sein, ein Hardcore-Folger Jesus, ein junger Jesus? Oder warum braucht man denn überhaupt solche Adjektive, so eine Definition, dass man sagt, Hardcore-Christ? Ich will euch einfach ganz von vorne weg sagen, was ich dazu denke, was meine Meinung dafür ist. Ich glaube natürlich nicht, dass man da jetzt unbedingt sich selbst beschreiben muss. Ja, ich bin so ein lauwarmer Christ oder ein kalter Christ oder manchmal Christ oder so. Oder ich bin ein Hardcore-Christ, ich bin ein Jesus-Freak. So hieß es ja früher, ne? So mehr in so den 60er Jahren. So die Jesus People, da waren wir so mehr so ein Jesus Freak, wenn man sich voll zu Jesus bekannt hat, ne, und dann in den 70er Jahren, 80er Jahren, ich weiß auch nicht warum oder wann es war, aber dann habe ich mal diesen Ausdruck gehört hier in Deutschland, ich bin ein engagierter Christ oder man redet darüber, ein engagierter Christ zu sein. Und ich kann es auch verstehen, ja, dass man solche Beschreibungen hat. Man will einfach damit sich differenzieren, separieren zwischen denen, die vielleicht weniger aktiv sind, die sich im Glauben und in der Öffentlichkeit ein bisschen zurückhalten, die vielleicht ein bisschen furchtlos oder die ein bisschen Angst haben, seinen Glauben zum Glauben zuzustehen. Und die anderen, Hardcore, die haben da keine Angst. Die sind da vor dem Pennymarkt und teilen Traktate aus. Und die haben T-Shirts an, die sich dazu bekennen und so weiter. Und das ist da hat man so dann so ein Bild vielleicht von, was ist es, ein Hardcore-Christ zu sein. Das kann ich auch zum Teil verstehen, ne, dass man einfach damit ausdrücken will, ich folge Jesus. Aber in der Bibel ist es eigentlich ganz einfach. Man ist entweder ein Folger Jesus oder ist man nicht. Man geht Jesus nach oder man geht ihm nicht nach. Man ist entweder auf den schmalen Weg oder auf den breiten Weg. Und der eine, und die haben auch Konsequenzen. Und man muss konsequent sein, dass man auf dem einen oder auf den anderen Weg ist. Nämlich die Konsequenz ist, dass man in einem Leben haben kann. Das liegt mir eigentlich heute Abend am meisten am Herzen. Dass Jesus gekommen ist und hat gesagt, ich will euch Leben schenken. Natürlich ist das Negative da. Wenn du dich entscheidest, nicht Jesus nachzugehen, wenn du entscheidest, dich nicht voll ihm nachzugehen, dann gibt's Konsequenzen. Das ist so. Aber Jesus ist gekommen, uns Leben zu schenken. Und er will, dass wir volles Leben erleben mit ihm. Ne? Aber es gibt halt nur diese zwei Wege, den schmalen und den breiten Weg. Obwohl ich jetzt auch gehört habe von Francis Chan, kennt ihr vielleicht, der ist Autor des Buches Crazy Love. Verrückte Liebe. Und er erzählt so auf einer Konferenz, das kann man auf dem YouTube nachschauen, da hat er mal mit so einem Gemeindemitglied gesprochen und hat das sagte zu Francis, du Francis, dein Problem ist, du bist zu radikal. Bei dir ist es alles radikal, bei dir ist alles schmaler Weg, du bist immer nur über diesen schmalen Weg. Ne? Und ja, es gibt den schmalen Weg, den breiten Weg. Aber es gibt auch einen mittleren Weg, wo es Christen gibt, aber und die auch manchmal Gutes tun, aber die nicht ganz so radikal sind. Und dann hat sich der Francis Chan so gefragt: Habt ihr das gewusst? Es gibt jetzt einen neuen mittleren Weg. Ne? Es gibt nur einen schmalen Weg und einen breiten Weg. Jetzt gibt's auch einen mittleren Weg. Das wusste ich ja gar nicht. Ich bin doch gar nicht so dumm, ich denke klug, ich bin ganz einfach, ich lese die Bibel und was da drin steht, glaube ich einfach und jetzt gibt es den mittleren Weg. Aber dann sagt er, ja, was bedeutet das dann, einen mittleren Weg zu sein? Ist entweder man folgt Jesus oder man folgt ihm nicht. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, wo er sagt, ja, wenn ich meiner Tochter sage, du, räum mal dein Zimmer auf. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, das muss ich auch meinen Töchtern ab und zu mal sagen, hey, räumt mal euer Zimmer auf. Ja, aber sag mal, wenn die Tochter jetzt nach 2 Stunden zurückkommt und sagt, du, ich habe mir genau gelernt, was du mir gesagt hast. Ich habe das learned by heart, wie sagt man das? Auswendig. Ich habe mir das auswendig gelernt, was du mir gesagt hast, von meinem Zimmer aufräumen. Und zwar habe ich sogar meine Freunde angerufen und wir wollen uns zusammensetzen und darüber reden, wie das aussehen würde, wenn ich mein Zimmer aufräumen würde. Und ich habe sogar auf Griechisch gelernt, räume dein Zimmer auf. Ich kann dir sogar sagen, wie das auf Griechisch ist. Natürlich sagt man, ja, das ist doch albern. Wer würde denn sowas tun? Ja, du räum mal dein Zimmer auf. Ich will davon gar nichts hören, von wegen deinen Freund, mit deinem Freund darüber reden, wie das aussehen würde, wenn du dein Zimmer aufräumen würdest. Ich will uns mal den 1. Johannes 2,6 anschauen, wo Jesus sagt, wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Also wenn man sagt, ich bin ein Folger Jesus, dann sollte man auch so aussehen wie Jesus, tun, was er getan habe. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich glaube mal im Herzen dran. Ne? Also muss nicht unbedingt tun, aber ich glaube schon an Jesus. Stimmt schon alles, was er sagt, aber ich tue einfach, was ich will. Wenn Jesus was sagt, tun wir es auch. Nicht, weil wir müssen, weil wir wollen. Weil wir Leben darin finden, wenn wir tun, was Jesus sagt. Es ist nicht genug, es auswendig zu lernen. Es ist nicht genug, uns in Kleingruppen zu treffen und in Hauskreis zu treffen und darüber reden. Zu oft wissen wir, aber wir tun es nicht. Ich weiß, was ich tun muss, um Gewicht zu verlieren. Ich weiß das. Aber ich muss das tun. Wenn ich wirklich leben will und das Leben mehr genießen möchte, weil ich dann mehr Energie habe und mehr Kraft habe und mehr Zeit habe dann für andere Leute, weil ich nicht müde bin, dann muss ich was tun. Also Jesus ruft uns, spricht zu uns und sagt, folge mir nach. Aber weil es nicht genug ist, nur zu wissen, was das Wort ist, was Gott sagt, wir müssen es auch tun. Wir müssen uns Zeit nehmen mit der Bibel. Wir müssen uns Zeit nehmen für Jesus. Damit fängt's an. Wenn ich nicht jemand folgen, da muss irgendwas nicht bei mir stimmen. Wenn Jesus, der für mich gekreuzigt wurde, für mich gestorben ist, sodass ich Leben haben kann und ich nicht sein Wort essen möchte, nicht folgen möchte, da stimmt irgendwas mit mir nicht, weil er gekommen ist, uns Leben zu geben. Wir müssen uns Zeit nehmen, in der Bibel zu sein, sie zu lesen. Auch aus dem Grund, weil wir so viele Botschaften tagtäglich hören, die Lügen sind. Sie sind Botschaften, Lügen dieser Welt und des Teufels. Und wir hören sie andauernd, wir fangen an, sie zu glauben. So wie bei Adam und Eva, als Satan sagte, hat Gott wirklich gesagt? Wirst du wirklich ewiges Leben haben, wenn du mir nachfolgst? Komm doch mit uns. Wir haben doch so viel Spaß, Party. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Ich will kurz ein paar Bibelverse lesen. Ich sage nicht allzu viel darüber. Die sprechen einfach für sich. Sprüche 4. Nimm dir meine Worte zu Herzen. Befolge meine Gebote und du wirst leben. Schon im Alten Testament sagte Gott zu uns, den Weg zum Leben. Lerne weise zu sein und schule deinen Verstand. Vergiss meine Worte nicht und lass sie nicht außer Acht. Bemühe dich immer um Weisheit, dann wird sie dich beschützen. Liebe sie und sie wird dich bewahren. Im Psalm 16,11, auch wieder eine bekannte Stelle. Du wirst mir den Weg zum Leben zeigen und mir die Freude deiner Gegenwart schenken. Aus deiner Hand kommt mir ewiges Glück. So viele von diesen Bibelstellen wissen wir, sind im Kopf, haben sie sogar auswendig gelernt. Aber dann im täglichen Leben, dann ist es verrückt, wie schnell wir das vergessen, wie schnell ich das vergesse. In Johannes 10,10 sagt Jesus, aber ich bin gekommen, hört mir zu, ich bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Wir haben jetzt natürlich nicht die Zeit, darüber zu sprechen, würde ich gerne. Was bedeutet das, in Fülle zu leben? Aber ich glaube, dass Gott so viel vorhat für uns. Und wenn ich auch manchmal lese, was so in anderen Teilen der Welt geschieht, momentan, wie Menschen für Jesus erreicht werden, die Wunder, die getan werden, die Erlösungen, die geschehen, da weiß ich auch nicht, warum passiert das nicht hier in Kandern? Liegt das an uns, weil wir nicht den Glauben dafür haben? Das passt irgendwie nicht in unseren Glauben hier in diesem kleinen Fach? Oder glauben wir nicht, was Jesus sagt? Johannes 6,35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Da könnte man auch vieles drüber sagen. Was heißt hungern und dursten? Wir hungern und dursten, deshalb gehen wir die Sachen dieser Welt nach. Wir essen Dinge, die nicht gesund für uns sind, weil wir Hunger haben und wir gehen nicht zu Jesus, wir gehen zu anderen Sachen. Und da könnte ich auch wieder eine lange Liste geben von Sachen, die wir tun, anstatt zu Jesus zu gehen. Für mich persönlich, manchmal ist es einfach Fernsehen. Ich will einfach vergessen, den Alltag vergessen. Anstatt zu Jesus zu gehen, schaue ich mir einen Film an. Und ich sage nicht, dass jetzt Filme schauen nicht schlecht sind, obwohl, klar, ein Inhalt von vielen ist natürlich totaler Mist. Aber womit verbringe ich meine Zeit? Wenn Jesus sagt, komm zu mir, ich kann dir ewiges, nicht nur ewiges Leben geben, aber jetzt leben. Jesus sagt in Johannes 14,6, er ist nicht nur das Brot des Lebens, er sagt, ich bin das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Weil niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und natürlich, hier ist dann auch eine Stelle, vielleicht denken wir nicht so gerne drüber nach, aber es ruft uns wieder auf, ihn zu erleben. Aber wie erfahren wir Jesus? Durch den schmalen Weg. Lukas 9, wenn einer von euch mit mir gehen will, mir folgen will, mein Jünger sein möchte oder will, muss er sich selbst verleugnen, jeden Tag aufs Neue sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, wenn Christus einen Menschen ruft, dann fordert er ihn auf zu kommen und zu sterben. Und das ist das große Paradox dieser Welt, das wir nicht verstehen, die Welt nicht versteht, es uns schwerfällt zu verstehen oder zu glauben, dass wenn wir sterben, wir leben. Darüber müssen wir wirklich nachdenken. Was genau heißt das? Was bedeutet das? Was bedeutet das für mich zu sterben? Was bedeutet das für mich, morgen früh aufzustehen, mich zu verleugnen, das Kreuz auf mich nehmen und ihm nachfolgen? Wie sieht es aus im alltäglichen Leben? Dass ich sterbe, dass mein Traum vom Leben, wie ich mir das vorstelle, dass ich dazu sterbe und dass ich zu Jesus gehe und sage, was hast du mit mir heute vor? Wie kann ich dich erfahren? Wie kann ich leben? Also sage ich Nein zu meinen Bedürfnissen vielleicht oder was ich gerne tun möchte. Ich komme zu Jesus, weil er da steht und in seinen Händen Leben für mich hat. Erst dann werden wir erfahren, bedeutungsvolles, sinnvolles Leben erfahren. Ein Leben, das sich lohnt, in die Ewigkeit investieren, jetzt und für immer. Wir erreichen erst dann das volle Leben, wenn wir hardcore, radikal, unbeirrbar, voll und ganz kompromisslos Jesus folgen und das täglich. Ich glaube, wir wissen alle, wenn wir darüber nachdenken oder uns Zeit nehmen oder vor Jesus sind, was das vielleicht für uns bedeutet. Und ich weiß, das sind manche Sachen, an denen klammern wir uns. Und Jesus sagt, lass los. Ich will, dass du wirklich leben willst. Aber das ist so, ist schon radikal anders von dieser Welt. Deshalb, wenn darüber geredet wird, dass wir zu Jesus kommen, dass wir Buße tun, dass wir von unserem Leben uns abdrehen. Wir sagen, das ist meine Sünde, ich will nicht mehr für mich leben, ich will dir nachfolgen. Das ist eine totale, radikale Wendung. Der Verstand muss verändert, unser Denken muss sich ändern, was es bedeutet. Aber immer wieder hören wir tagtäglich, was es bedeutet zu leben. Ich hoffe, es sind keine Lehrer im Raum, aber manchmal ist ja, wenn ihr lernt, ihr zur Schule geht und paukt auch die Eltern, die fallen jetzt vom Stuhl. Und ja, komm, ihr müsst zur Schule und dann auf die Uni und dann einen gescheiten Job und dann Karriere machen und dann das Haus und das Boot. Natürlich schön moralisch sein, die Steuern zahlen, euren Rasen mähen und so weiter und so weiter. Aber ist das wirklich, was Jesus Leben nennt? Natürlich sollen wir einige dieser Sachen tun, aber wir brauchen doch nur was zu essen und einen Kopf ein Dach über den Kopf. Und sogar das nicht manchmal. Wie viele Menschen, Christen, leben heute in der Welt, die haben das nicht. Und sie haben trotzdem volles Leben. Das kriege ich manchmal nicht in meinen Kopf rein. Da muss doch was nicht stimmen, wenn manche predigen, ja, Gott will, dass du reich bist und Gesundheit hast und so weiter. Und da denke ich an die Millionen von Christen in dieser Welt, die vielleicht sogar heute sterben, weil sie Jesus folgen. Aber sie haben volles Leben. Sie haben einen Frieden, dass ihnen kein Geld dieser Welt geben kann. Und morgen stehen sie auf und suchen irgendwie was zu essen. Und wenn ich die Bibel glaube, dann muss ich glauben, dass sie Frieden mit Gott haben. Die sind nicht happy und jubeln durch die Gegend unbedingt. Aber ihr Auge ist auf Jesus. Sie folgen ihm nach. Sie machen einen Unterschied fürs Himmelreich Gottes. Sie investieren in die Ewigkeit. Ich will auch vorsichtig sein, dass ihr mich nicht falsch versteht. Es ist mir wichtig, dass ihr wisst, ich rede nicht hier von einem perfekten Leben. Ich rede nicht hier von Punkte sammeln. Ja, ich bin ins Altersheim gegangen und ich habe einem Arbeitslosen geholfen. Ich habe dies und jenes und so weiter und so weiter. Pharisäer waren hardcore. Die waren auch hardcore, hardcore religiös. Aber das ist nicht, was Jesus verlangt. Und ich will nicht sagen, dass wir jetzt wie die Pharisäer so Punkte sammeln, dass wir alles richtig tun, dass wir dies nicht tun und das nicht tun. Und ja, ich habe jetzt mal die Bibel 30 Minuten gelesen, ich habe jetzt für alle Missionare gebetet und so weiter und so weiter. Unser Gehorsamkeit, unser Folgen Jesus ist, weil er unser Herz, an uns ein neues Herz gegeben hat und ihm nachgehen wollen. Aber da müssen wir schon eine Entscheidung machen. Wenn nämlich Jesus uns ruft, wie reagieren wir drauf? Es ist interessant, so die Kontraste in der Bibel zu lesen. In Matthäus 4 wurden die ersten Jünger gerufen. Eines Tages, als Jesus am Ufer des Sees Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Könnte man wieder so viel sagen über die Geschichte von Israel und was es war, dort, was es bedeutete, dort zu leben und was man da so getan hat und so weiter. Und was für ein Stellenwert es war, ein Jünger von einem Priester zu sein. Aber die waren Losers und deshalb waren sie wahrscheinlich Fischer. Also wurden irgendwie gesagt, sorry, du hast es nicht. Ich finde es interessant, zu wen Jesus gegangen ist und sie berufen hat. Einmal die Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Ich will euch zeigen, wie man Menschen fischt. Sofort. Ja, warte mal, ich will mir das überlegen. Warte mal, ich muss mal Geld holen. Ich muss meinen Eltern auf Wiedersehen sagen. Weißt du was, komm mal in der Woche zurück. Nein, es steht, sofort ließen sie ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Etwas weiter am Ufer entlang sah er zwei andere Brüder, Jakobus und Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus in einem Boot saßen und ihre Netze flickten. Auch sie rief er zu sich, ohne Zögern, hardcore, kompromisslos, folgten sie ihm und ließen das Boot und ihren Vater zurück. Das kann nicht richtig sein, oder? Er ließ den Vater alleine da stehen mit einem Boot und Fischernetz. Also das ist nicht sehr verantwortungsvoll, oder? Matthäus 9,9, als Jesus die Straße entlang ging, sah er Matthäus in seinem Zollstation sitzen. Kommt mit und folge mir nach, sagte er zu ihm. Und Matthäus hat sein Geld gezählt, ist zur Bank gegangen, ist nochmal nach Hause gegangen und hat seinen Rucksack geholt. Und dann zu seinen Freunden gegangen und auf Wiedersehen gesagt. Nein, er stand auf und folgte ihm nach. Und auch wieder, wer ist Matthäus? Was für einen Stellenwert hat er da in der Gesellschaft gehabt? Er wurde gehasst und Jesus hat ihn gerufen. Also ich freue mich schon in dem Sinne auf den Himmel, in dem, wenn wir eine Pause machen, ihn anzubeten nach, was weiß ich, 10.000 Jahren oder so, ne? Und da einfach mal erfahren, was Jesus damit gedacht hatte, was er damit sagen wollte. Ich glaube, er will einfach, ja, für mich will er sagen, er liebt uns alle. Er sieht das Potenzial in uns allen, wenn wir alles bedingungslos, radikal, hardcore, hundertprozentig alles geben. Da können wir Leben mit Jesus erfahren. Was verlangt Gott von dir heute Abend? Was bist du bereit aufzugeben? Was bin ich bereit aufzugeben, dass ich Erfahrung mit Jesus haben kann? Was hält mich davon ab, das zu erleben, was Gott für mich hat? Oder glaube ich ihm nicht? Oder höre ich zu viel auf der Welt, wo man sagt, ja, climb the corporate ladder, kletter die Treppen hoch, erreiche dein Ziel, sei etwas, Haus, Boot, was nicht alles. Jesus will, dass du wirklich Leben erfährst, dass ich das Leben erfahre, aber es bedeutet, dass ich alles aufgebe. Leben beginnt jetzt, wenn wir es ihm überlassen. Wenn wir sehen, dass was er für uns hat, viel wichtiger ist. Wir dürfen auch nicht vergessen, er ist Gott. Das ist schon mal, das müsste man einfach mal am Anfang sagen. Er hat es verdient, er ist Gott, er hat die Welt erschaffen, dass ich auf meinen Knien falle und ihn für immer und ewig nachgehe. Weil er Gott ist, er ist der Herr. Aber auch weil er, was er für mich getan hat. Und deshalb muss ich mir Zeit nehmen und immer wieder daran nachdenken und die Bibel lesen, um verstehen, was er für mich getan hat. Was für ein dreckiger, nutzloser Sünder ich bin ohne Jesus. Dass ich total die Hölle verdient habe. Aber er ist gekommen, um mich zu erretten. Jesus ist hardcore gewesen. Er hat alles gegeben. Er ist vom Himmel gekommen und er ist für uns gestorben. Und wie kann es sein, dass wir ihm nicht nachfolgen, dass wir nicht unser Leben ihm übergeben? Ich möchte euch eine Hausaufgabe geben, weil ich jetzt so langsam Schluss machen muss, sonst würde ich euch die Stelle gründlich vorlesen, weil jetzt kommt eigentlich der Teil, worauf ich überhaupt noch hinaus will. Was bedeutet es eigentlich für Jesus, jetzt zu leben? Nämlich, das ist auch wieder eine radikale Stelle. Naja, vielleicht singen wir vielleicht ein Lied weniger. Wieder eine radikale Bibelstelle, weißt du? Das ist so eine Sache, wo wir die Bibel lesen. Ach, ich weiß, was da steht. Ja, das ist alles klar, gut, gebongt, ich. Okay. Und dann lesen wir gar nicht, was da drin steht. Oder verstehen es nicht, oder was für eine Konsequenzen das für uns hat. Und das ist halt die Bibelstelle, wo wir verglichen werden. Hier in diesem Raum, entweder sind wir Schafe oder Ziegen. Schafe bekommen ewiges Leben geschenkt und die Ziegen Verdammnis. Und jetzt wird es radikal. Wie wird es entschieden, welche Tiere wir sind, wo wir hinkommen? Doch wenn der Menschensohn in Herrlichkeit wiederkommt und alle Engel mit ihm, wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Alle Völker werden vor ihm zusammengerufen und er wird sie trennen, so wie eine Hirte die Schafe von den Ziegen trennt. Die Schafe wird er zu seinen Rechten hinstellen, die Ziegen zu seinen Linken. Dann wird der König zu denen auf seiner rechten Seite sagen, kommt zu mir, ihr seid von meinem Vater gesegnet, ihr sollt das Reich Gottes erben, das seit der Erschaffung der Welt auf euch wartet. Denn ihr, was? Ich wurde getauft, konfirmiert, habe gebetet, dass Jesus in mein Herz kommt. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr gab mir zu trinken. Ich war ein Fremder und ihr habt mich in euer Haus eingeladen. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war krank und ihr habt mich gepflegt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, was? Herr, wann haben wir dich jemals hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Wann sahen wir dich durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dir Gastfreundschaft erwiesen? Oder wann warst du nackt und wir haben dich gekleidet? Wann haben wir dich je krank oder im Gefängnis gesehen und haben dich besucht? Und der König wird ihnen entgegnen, ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meinen Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Was ich so toll finde in diesen Versen ist, dass die Gerechten keine Ahnung hatten oder das überhaupt bemerkt hatten. Das war ihnen einfach ganz normal. Natürlich würde ich diesen Leuten helfen. Das haben die nicht für ihnen Punkte sammeln oder hey, guck mal, so wie die Pharisäer, guck mal, was ich jetzt mache. Die haben das einfach gemacht aus Liebe zu Gott, Liebe zu Jesus. Und Jesus sagt, damals, wo du da im Hebelpark warst, oder wie der heißt, da in Lörrach, und da waren die Obdachlosen und du hast denen mal eine Pizza gekauft, hast mich denen hingesetzt, hast mit ihnen geredet. Das war ich. Oder der Penner, der vor Lidl manchmal sitzt. Das war ich. Oder die alte Frau, die beim Schneeschippen Hilfe braucht damals und du bist vorbeigelaufen. Das war nicht die Frau Schmidt. Das hast du mich nicht erkannt? Das war ich. Und muss ich mich selbst angucken. Ich gucke in den Spiegel rein und frage mich das selber. Jesus folgen heißt auch Mut haben, sich zu blamieren oder vielleicht eine Ohrfeige zu bekommen oder ausgelacht zu werden. Aber ich kann das, weil ich es für Jesus tue, weil ich ihn am Kreuze sehe, weil ich ihn auferstanden sehe. Jesus ist hardcore, ist radikal. Aber wisst ihr was? Das muss nicht was Negatives sein. Ich sehe das wieder als positiv. Natürlich, Hölle ist total negativ. Und wir müssen unser Leben ihm übergeben und sagen, bitte vergib mir, Jesus, für meine Sünde. Ich folge dir nach, hardcore. Das heißt nicht perfekt sein. Das heißt, wenn ich hinfalle, dass ich wieder aufstehe. Wo ich es mal vergeigt habe, das habe ich auch neulich mal wieder so richtig konkret, und wieder keine Zeit, das genau zu erzählen, aber das heißt aufzustehen und weiterzugehen, ihm nachzufolgen. Sensibilisiert sein zu den Nöten in Kandern und in der ganzen Welt. Wie reagiere ich drauf? What would Jesus do? Was tut Jesus in mir und durch mir? Und wie kann ich Jesus erleben? Also das ist schon ein irre Gefühl, wenn ich aus mir herausgegangen bin, weil wenn ich weiß, das war nicht der Hans, das war Jesus gerade in mir, da hätte ich Angst gehabt, das hätte ich nie getan. Aber irgendwie habe ich das hingekriegt durch Jesus und ich konnte jemand ein kaltes Glas Wasser geben für Jesus. Ich schließe hiermit ein Zitat von einem Buch, das heißt Radikal von David Platt. Und es ist interessant zu sehen, was Gott jetzt auch in Amerika tut mit verschiedenen Predigern, die jetzt auch hardcore sind und ins Gewissen von Amerikanern reden, die ist so leider, die ein bisschen konfus sind, die irgendwie denken, dass der amerikanische Traum irgendwas mit Gott und das Evangelium zu tun hat. Und auch David Platt ruft sie auf und sagt, lest nochmal die Bibel. Und er sagt, ich habe mir jetzt so ein bisschen in meinen übersetzt und ich bin da nicht so gut dabei unbedingt, aber er sagt in seinem Buch, wir können uns entscheiden, dass es entweder so weitergeht, wie es jetzt ist, wie üblich in unserem Leben und in der Kirche, dem Erfolg nachzugehen und zu genießen nach den Standarten der Kultur, nicht nach den Standarten der Bibel, was es bedeutet, erfolgreich zu sein. Oder wir können mit einem ehrlichen Blick den Jesus der Bibel ansehen und uns zu wagen und zu fragen, was wären die Konsequenzen, wenn wir Jesus wirklich glaubten, was in der Bibel steht, was er zu uns sagt, was in dieser Bibelstelle Matthäus 25 steht, wenn wir ihn wirklich glaubten und wenn wir ihn wirklich gehorchten und folgten. Was für eine radikale Konsequenz könnte es sein? Und ich will vorsichtig sein, ich rede nicht von Pharisäern und Legalism, ich weiß nicht, wie man das sagt. Ich rede hier von einfach Jesus nachzugehen, weil ich ihn liebe, weil ich ihm dankbar bin, für was er für mich getan hat und wie wir dann die Welt verändern können. Wir wissen, dass Deutschland nie eine christliche Nation sein wird, dass USA christlich den Bach runtergeht, dass sich die Welt verändert und dann die ganze Hölle ausbricht und Krieg sein wird und wir noch mehr leiden werden als Christen in dieser Welt. Es wird nicht besser, es wird nie besser. Naja, vielleicht doch, ich weiß nicht. Ich kenne da so die letzten Kapitel von Verstehen ist alles in Revelation. Aber wir tun es für Jesus, wir leben für ihn, wir folgen ihm nach. Und weil er es wert ist. Wir haben vorhin gesungen, ich lege alles vor dir hin. Habe ich das wirklich getan? Mache ich das wirklich? Weil wir haben eine Mission. Wir sind Folger Jesus und er hat uns eine Mission gegeben. Es geht um das Himmelreich Gottes, jetzt hier auf dieser Erde. Und wir haben die Möglichkeit, Leute zu retten. Wir haben die Möglichkeit, Menschen hier für Jesus zu erreichen. Einfach indem wir sie lieben. Nicht, dass wir den Königen und Präsidenten nachgehen, nein, dass wir den Armen helfen. Dass wir Menschen helfen, dass wir Jesus zu denen sind, dass wir in ihnen Jesus sehen, dass wir Jesus dienen. Wenn nämlich wirklich Jesus in Person hier heute Abend wäre und er hier heute predigen würde, ich wäre jede Sekunde bei ihm. Kann ich was für dich tun? Brauchst ein bisschen Wasser, ein bisschen Luft oder komm, setz dich hier hin. Ich wäre da, weil es Jesus ist. Aber Jesus sieht nicht immer wie Jesus aus. Aber wir haben die Möglichkeit, ihm zu dienen. Und damit möchte ich euch ermutigen, totale Hingabe, den schmalen Weg, weil er es wert ist. Beten wir. Ich danke dir für diese Zeit. Tut mir leid, dass es ein bisschen lang heute Abend war. Und ich freue mich schon jetzt darauf, auf den Lobpreis. Und sprich zu mir, Herr, du weißt, dass da einiges bei mir noch zu tun ist. Ich denke zu oft an mich und nicht an dich, an dein Himmelreich. Ich diene nicht immer meine Frau und meine Kinder, wie ich sollte. Oder meine Freunde hier in diesem Raum. Oder auch die ich nicht kenne. Vergib mir für meine Sünden. Hilf mir wieder auf den schmalen Weg zurückzukehren. Mit totaler Hingabe. Weil der gekreuzigte Lamm es wert ist. Ich danke dir, Jesus. Amen.